ARD Sounds.
مذاکره هم
Ich betone, dass es keine Verhandlungen und keinen Dialog mit der amerikanischen Seite gegeben hat. Dass Botschaften weitergeleitet werden und wir daraufhin unsere Standpunkte darlegen, das bezeichnet man nicht als Gespräche.
Es gibt keine Verhandlungen mit den USA, nur den Austausch von Botschaften. Das sagt der aktuelle Außenminister des Irans, Amir Abdollahian.
Die Bundesregierung ist dennoch zuversichtlich. Außenminister Wadephul rechnet schon bald damit, dass Unterhändler beider Seiten direkt miteinander sprechen werden.
Im Hintergrund verstärken die USA gleichzeitig ihre Truppen im Nahen Osten, verlegen tausende Soldaten. Der Beginn einer großen Bodenoffensive?
Außerdem wollen wir wissen, was Israel von dem Versuch hält, diesen Krieg am Verhandlungstisch zu beenden.
Und wir schauen in die Ukraine und gehen der Frage nach, ob hier eine russische Frühjahrsoffensive droht.
Hallo, ich bin Daniel Runge aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 27. März um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt mit Hintergründen, Analysen und Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, und heute wollen wir uns gleich zu Beginn mal mit der Frage befassen, ob die USA eigentlich eine Bodenoffensive im Iran planen. Tausende Fallschirmjäger sollen ja schon Richtung Nahost unterwegs sein, aber jetzt berichten das Wall Street Journal und das Nachrichtenportal Axios, dass es dabei nicht bleiben soll. Was weißt du darüber, Daniel?
Also, wenn die Berichte zutreffen, dann könnte der Iran-Krieg tatsächlich noch einmal deutlich eskalieren. Denn im Weißen Haus und im Pentagon gibt es offenbar Überlegungen, die Truppen im Nahen Osten um weitere 10.000 Soldaten aufzustocken. Vor allem Soldaten der Infanterie sollen da kommen.
Und wo sollen die dann genau stationiert werden?
Das ist noch unklar. Dazu hat das Wall Street Journal noch keine Information. Es hält es aber für wahrscheinlich, dass die Soldaten, wenn sie denn kommen, in der Nähe der iranischen Insel Khark stationiert werden. Das ist eine Insel, die ist extrem wichtig für den Iran, weil ein Großteil der iranischen Ölexporte hier verladen werden.
Aber wäre eine amerikanische Bodenoffensive militärisch überhaupt sinnvoll? Ich meine, klar, Donald Trump, dem geht's darum, die Straße von Hormuz wieder frei zu bekommen, damit die Öl- und Gastanker da wieder durchkommen. Aber wäre ein Bodeneinsatz für die USA nicht total riskant?
Extrem riskant, denn selbst wenn es amerikanischen Eliteeinheiten gelingen sollte, iranische Inseln im Persischen Golf zu besetzen, die Straße von Hormuz ist eng und der Iran könnte die US-Truppen, aber natürlich auch die Schiffe, die da unterwegs sind, immer noch vom Festland aus angreifen, also mit Raketen, mit Drohnen oder mit diesen kleinen bewaffneten Schnellbooten.
Tote Marines, tote Elitesoldaten im Persischen Golf. Man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie die Öffentlichkeit in den USA darauf reagieren würde. Auch deshalb sind die Folgen einer Bodenoffensive vermutlich unkalkulierbar. Ne?
Ganz genau. Und deshalb halten Militärexperten auch ein anderes Szenario für möglich, nämlich, dass es Trump eher darum geht, mit seinen Truppenverlegungen, auch seinen Gedanken dazu, Druck auf den Iran auszuüben.
Das könnte ihm wahrscheinlich auch bei Verhandlungen mit Teheran nützen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Naja, wir haben ja gestern schon hier in den Machtfragen darüber berichtet, über diese widersprüchlichen Angaben. Trump sagt, es gibt Verhandlungen mit dem Iran. Teheran sagt, nein, es gibt keine. Auch das zählt wahrscheinlich zur hohen Kunst der Diplomatie. Einer hat sich übrigens jetzt auch dazu geäußert und das ist unser Außenminister Johann Wadephul. Der hat nämlich heute früh im Deutschlandfunk gesagt, dass er ganz hoffnungsvoll ist.
Nach meinen Informationen hat es indirekte Kontakte gegeben und man hat sich jetzt vorbereitet, sich auch direkt zu treffen. Das soll wohl in der nächsten Zeit recht kurzfristig in Pakistan stattfinden. Und das ist doch eine gute Nachricht.
Okay, wir haben es gerade gehört. Verteidigungsminister Wadephul geht davon aus, dass es demnächst direkte Gespräche geben wird zwischen den USA und dem Iran. Und sie sollen in Pakistan stattfinden. Das ist ja schon mal ein kleines Hoffnungszeichen.
Ja, das ist es, keine Frage. Aber wir wollen auch nicht vergessen, während auf diplomatischer Ebene im Hintergrund irgendwelche Botschaften ausgetauscht werden, gehen ja die Kampfhandlungen im Nahen Osten weiter. Auch in der vergangenen Nacht hat das israelische Militär wieder Ziele in Teheran bombardiert, hat Hochburgen der Hisbollah in Beirut angegriffen und auch in Israel selbst wurde wieder Luftalarm ausgelöst. Vier Wochen geht das Ganze jetzt schon und wir haben aus diesem Anlass Uwe Lüb, unseren Korrespondenten in Istanbul, mal gefragt, was denn eigentlich die Zwischenbilanz dieses Krieges ist.
Es gibt massive Schäden im Iran, in den Golfstaaten, aber ja auch in Israel. Die Straße von Hormuz ist de facto dicht. Das ist ein weiter steigendes Risiko für die gesamte Weltwirtschaft. Menschen im Iran sind eingeschüchterter denn je. Das Regime im Iran, das war ja auch mal als Kriegsziel genannt, dass man das beseitigen wolle, das ist sicher geschwächt, aber nicht beseitigt. Also von daher eine eigentlich negative Bilanz. Es ist nicht wirklich viel erreicht, aber es ist viel zerstört.
Und deshalb setzt sich offenbar ja auch in den USA die Erkenntnis durch, dass dieser Konflikt allein militärisch nicht zu lösen ist. Donald Trump drängt also auf Verhandlungen, aber die Frage ist natürlich, was will die iranische Führung eigentlich? Ist sie überhaupt bereit zu verhandeln und will sie überhaupt ein Ende des Krieges?
Ja und nein. Und ich würde sagen, nicht händeringend. Das Regime im Iran, das will unbedingt diesen Krieg überstehen, aber offenbar nicht um jeden Preis. Die Straße von Hormuz, die ist dicht. Man verlangt jetzt eine Maut. Das ist ein neues Geschäftsmodell des Iran. Auf die Idee ist man jetzt durch den Krieg gekommen und die Verlockung, dass man da Einnahmen generiert, die scheint doch groß zu sein. Es gibt auch immer wieder Drohungen. Zugleich leugnet das Regime eben, dass es Verhandlungen, Gespräche gibt. Aber letztlich geht es dem Regime darum, zu überdauern. Und deswegen möchte es eben doch wahrscheinlich eine Lösung dieses Konfliktes und ein Ende des Krieges herbeiführen. Also ja, dem Regime wäre es letztlich natürlich lieber, wenn der Krieg endet.
Und dass die Führung in Teheran dann doch bereit ist zu verhandeln, davon geht wohl auch Donald Trump aus. Denn er hat sein Ultimatum an den Iran, die Straße von Hormuz freizugeben, jetzt schon zum zweiten Mal verlängert, diesmal bis Ostermontag.
Und das heißt natürlich bis Ostermontag, das sind 10 Tage und da könnte sich tatsächlich noch was bewegen, sollten die USA und der Iran tatsächlich direkt miteinander verhandeln.
Da fällt mir ein, es gibt ja noch einen dritten Akteur in dem Konflikt. Was ist eigentlich mit Israel? Trump hat ja auch angekündigt, 10 Tage lang auf Angriffe auf iranische Energieanlagen zu verzichten, um Raum für Verhandlungen zu schaffen. Aber wie steht denn Israel dazu?
Mit einer, ich sag mal, gewissen Gelassenheit wird das beobachtet, so ein bisschen von der Seitenlinie nach dem Motto, verhandelt ihr mal, wir setzen unsere Angriffe fort. Und das meint auch Björn Dahke, der für uns in Tel Aviv ist.
Premierminister Netanyahu hatte sich vor ein paar Tagen in einer Fernsehansprache geäußert und gesagt, diese Angriffe werden auf jeden Fall weiter fortgesetzt, wie wir das ja auch in der vergangenen Nacht gesehen haben. Und diese Verhandlungen, die es ja geben soll zwischen den USA und dem Iran, die werden mit großer Gelassenheit gesehen. Da möchte man sich irgendwie auch nicht einmischen, sondern man möchte, dass sie Kriegsziele aus israelischer Sicht weiter erreicht werden. Das heißt, Sicherheit für die Menschen hier herzustellen, dass keine Raketen aus dem Iran mehr abgefeuert werden können. Und aus israelischer Sicht verschiebt sich mehr und mehr der Fokus Richtung Libanon. Der Kampf gegen die Hisbollah dort, das rückt hier in der öffentlichen Diskussion mehr in den Vordergrund.
Aber wie werden denn überhaupt in Israel die Chancen für eine Verhandlungslösung mit dem Iran eingeschätzt?
Hier in israelischen Medien gibt es wilde Spekulationen darüber. In israelischen Zeitungen heißt es einmal, morgen werde ein Waffenstillstand verkündet. Dann gibt es Oppositionspolitiker wie Benny Gantz, die sagen, mit diesem Ausnahmezustand müsse Israel 10, 20, vielleicht 30 Jahre noch leben, so wie wir das jetzt erleben. Also das ist die Bandbreite der Spekulationen und wirklich abzusehen, wie lang dieser Krieg noch weitergeht, ist praktisch nicht zu sagen. Wie gesagt, die israelischen Interessen sind vor allen Dingen, den Iran so zu schwächen, dass er keine Raketen mehr auf Israel schicken kann und dass das Atomprogramm auch über absehbare Zeit nicht mehr läuft.
Soweit also zu den israelischen Interessen. Was die deutschen Interessen in diesem Krieg angeht, die sind ja inzwischen klar. Wir wollen in diesen Krieg nicht hineingezogen werden, sind aber bereit, nach Kriegsende an einer möglichen Absicherung der Straße von Hormuz mitzuwirken.
Ja, das hat auch Wadephul heute nochmal gesagt auf dem G7-Außenministertreffen in Frankreich. Da hat er sich ja mit dem amerikanischen Außenminister Rubio getroffen. Und auf diesem Treffen ging es übrigens auch um die Ukraine und um die weitere Unterstützung der USA.
Die scheint ja dringender denn je nötig zu sein, denn die Lage an der Front in der Ukraine ist ja offenbar so angespannt wie lange nicht mehr. Und es gibt jetzt Anzeichen für eine neue Phase des Kriegs.
Ja, vieles deutet darauf hin, dass das russische Militär eine neue Offensive vorbereitet, eine Frühjahrsoffensive. Satellitenbilder mit Truppenbewegungen, neue Waffenlieferungen. All das sorgt da im Moment für viel Aufmerksamkeit, auch bei Militäranalysten. Gleichzeitig steht aber auch Russland unter Druck. Es muss seine Linien halten und auf mögliche Vorstöße der Ukraine reagieren. Für beide Seiten könnten die nächsten Wochen deshalb entscheidend sein. Nils Buhler ist unser Korrespondent in der Ukraine. Er ist an die Front im Osten des Landes gereist, nach Kramatorsk. Und er hat sich da mal umgehört, was an diesen Berichten über eine angebliche bevorstehende russische Offensive, was da dran sein könnte.
Eine Werkstatt unter freiem Himmel. Hier in einem Vorort von Kramatorsk wird gerade eine Bodendrohne für ihren nächsten Einsatz wieder fit gemacht. Zwei Soldaten sitzen draußen vor einer Baracke und schweißen Teile des kleinen unbemannten Fahrzeugs. Das ist unsere Bodendrohne aus ukrainischer Produktion. Sie ist für die Versorgung mit Lebensmitteln da, sagt Josip. Er ist stellvertretender Kommandant der Infanterieeinheit. Unser Personal repariert die Drohne, damit sie heute oder morgen wieder zu den Kampfstellungen fahren und die Versorgung sicherstellen kann. Die Stellungen liegen ungefähr in 20 Kilometer Entfernung. Ein schwieriger Frontabschnitt, sagt Josip. Das russische Militär versuche dort in kleinen Gruppen vorzustoßen. Seine Einheit habe die Situation aber unter Kontrolle. Es gibt Anzeichen für eine Frühjahrsoffensive der Russen. Aus öffentlich zugänglichen Quellen wissen wir, dass der Feind in Richtung Kramatorsk seine Panzereinheit mit modernster Ausrüstung konzentriert hat. Dort sammelt er sich nun. Er lagert Ausrüstung und Waffen für die Frühjahrsoffensive. Jetzt wartet der Feind, dass der schlammige Boden wieder trockener wird. Dann kann er angreifen. Mit dem Wetterumschwung habe der russische Aggressor den Druck an mehreren Frontabschnitten verstärkt, teilte der ukrainische Oberkommandierende Syrsky kürzlich mit. Auch militärische Beobachter sprechen von russischen Plänen für eine Frühjahrsoffensive. Militärexperte Oleksiy Melnik, Co-Direktor des ukrainischen Thinktanks Rasumkov, sieht aber derzeit keine Erfolgsaussichten dafür. Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben die Intensität und Wirksamkeit ihrer Angriffe auf Ziele in 50 oder 100 Kilometern Entfernung verstärkt. Das heißt, derzeit wird der Großteil des russischen Personals und der Ausrüstung vernichtet. Es gibt derzeit praktisch keine Möglichkeit, irgendwelche Offensivkräfte in einer Entfernung von einigen Stunden Marschzeit zur Frontlinie zu konzentrieren. Allerdings könnten die Ukrainer noch größere Erfolge erzielen, hätten sie die ausreichenden Mittel dafür, so Melnik. Das ukrainische Militär verfüge über zu wenige Raketen und Marschflugkörper mittlerer Reichweite. Ein Problem sieht der Militärexperte im gleichzeitig laufenden Krieg im Nahen Osten. Die USA könnten der Ukraine weniger Waffen zur Verfügung stellen, weil sie diese selbst im Krieg gegen den Iran benötigen. Gleichzeitig wäre das aber auch keine Katastrophe. Heute werden immer mehr Bedürfnisse der ukrainischen Verteidigung durch die heimische Industrie und durch die Produktion unserer europäischen Partner gedeckt. Daher wird dies zwar eine zusätzliche Herausforderung sein, aber meiner Meinung nach kein entscheidender Wendepunkt. Wie beurteilt Josip in Kramatorsk die Ausstattung mit Waffen zurzeit? Was fehlt am meisten? Der Offizier atmet kurz ein und aus und überlegt. Dann sagt er, unser Oberbefehlshaber macht alles, um sicherzustellen, dass unser Partner jegliche militärische Unterstützung leistet. Das heißt, auf politischer Ebene wird alles dafür getan. Woran es gerade mangelt, ist die Flugabwehr. Mehr als 4 Jahre nach dem Beginn der russischen Großinvasion seien die Soldaten erschöpft, sagt Josip. Trotzdem erfüllten sie ihren Job.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Daniel Runge aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Schön, dass ihr dabei wart.